Leise war gestern, der Time for Metal Podcast.
Ein herzerfrischendes Moin Moin und guten Tag zu einer brandneuen und ultra heißen Folge Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Ihr hört meine Stimme, das ist der Kai, also das bin ich. Und ich habe hier, wie immer, und das ist so der Satz, den man ja in jedem Podcast sagt, ich bin nicht alleine, ich habe doch jemanden hier. Und zwar den, wirklich den hottesten Boy, den wir hier im Podcast haben. Vielleicht nach, vielleicht auch vor, nee, auf gleicher Stufe mit Simon, auf jeden Fall. Hey Flo!
Hi Kai, danke dir, mein Lieber. Aber wie immer kann man gar nicht mehr sagen, das haben wir gerade schon im Voraus festgestellt. Wir beide saßen schon lange nicht mehr zusammen in einer gemütlichen Podcast-Runde.
Das ist echt der Fall. Also, du hast mit Simon viel gemacht, ich habe mit Simon was gemacht. Hm. Also, es wurde jetzt einfach mal Zeit. Und da heute unser Gast kurzfristig abgesprungen ist, haben wir doch einfach gedacht, naja, dann machen wir das eben nach alter Manier ohne Gast. Jetzt brauchen wir einen Gast, um zu quatschen, oder?
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, wir sind aber immer happy über jeden Gast. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, Lust habt, hier bei uns im Podcast mal zu sein mit eurer Band oder mit eurer Firma, die irgendwas mit Metal und Rock oder irgendwas zu tun hat, nicht irgendwas, sondern irgendwas mit Metal und Rock und Musik zu tun hat, dann könnt ihr euch gerne melden bei uns. Entweder in die Kommentare bei Spotify schreiben oder bei Instagram. Da gibt's @leise war gestern in einem Durchschreiben das Ganze. Und da könnt ihr uns eine DM hinterlassen oder aber an, ich glaube, so hieß es, mail@leisewargestern.de, einfach eine E-Mail schreiben, wenn ich hab Bock damit zu machen, dann quatschen wir und wenn es passt, dann passt. Finde ich, ist eigentlich immer die beste Idee, unsere Hörer mal ein bisschen zu mobilisieren. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, Flo.
So ist das, genau.
Und was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben, weil wir lange nicht mehr zusammengesessen haben, Flo, Themenroulette, den einen neuen Hörer, magst du ihm erklären, wie es geht?
Ganz einfache Kiste. Der Zufallsgenerator wird uns ein Thema ausspucken. Und wir werden 10 Minuten knallhart über dieses Thema reden und dann rausgeschmissen werden von unserem Lieblings-Faust in den Nackenschelle-Timer, der einfach sagt, bisch hör auf damit.
Faust in den Nackenschelle-Timer.
Ja, genau.
Ich finde, das sollte der neue Name werden. Wir brauchen so eine Uhr. Vielleicht haben wir ja auch in unserem Zuhörerbereich jemand, der so 3D-Druck, so eine Uhr bauen kann, wo das draufsteht. Fände ich cool.
Ja.
Und die können wir uns dann da in den Hintergrund stellen und bei dir in den Hintergrund und dann, wenn die noch synchron, egal, wir quatschen zu viel. Soll ich aufs Knöpfchen drücken?
Jo, hau rein.
Ich tu das. Und das erste Thema heute lautet Altersdurchschnitt im Metal. Und da wir heute keinen Gast haben, übergebe ich gerne an dich, lieber Flo.
Sehr gerne machst du das, ja, ich verstehe das. Es ist tatsächlich so, ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich in vielen Genres, wenn nicht gar in jedem Metal-Genre rumtreibe. Und da siehst du das total abhängig vom Genre. Also das merke ich immer wieder auf den Konzerten. Ich habe es jetzt gemerkt, Altersdurchschnitt habe ich gefühlt selbst mit meinem Kumpel hochgezogen auf dem Nexus Festival in Leipzig. Da habe ich schon ausführlich drüber abgenördet, wie gut das da war. Und der Altersdurchschnitt war echt, also ich dachte so, bist jetzt hier in der Kita des Metal gelandet, böse gesagt. Also das ist so, weißt du, wenn du über 40 bist, sehen alle für dich irgendwie aus wie 12. Die jünger sind als du, gefühlt, auch wenn die dann schon Anfang 20 sind. Und ja, dann bin ich halt auch mal unterwegs bei Deep Purple oder The Who und da sind dann dementsprechend natürlich die ganzen Boomer unterwegs. Also ich finde, das ist hart abhängig von dem Genre, auf dem man sich bewegt.
Check Haken dran.
Ja.
Absolut. Hat vielleicht auch sehr damit zu tun, von wann ist welches Genre, also wie modern ist das, wann ist das gegründet worden, wann kam da natürlich die Kerngruppe hinzu, weil ich glaube, so, wenn es eine Bewegung gibt, dann zieht das genau dann auch Leute mit. Und dann die Nachzügler sind dann meistens eher weniger. Also eher weniger als die, die wirklich in der Welle mit dabei sind. Wenn man jetzt zum Beispiel anguckt, die Leute, die so beim Hochkommen des Heavy Metals dabei sind, die sind ja wahrscheinlich jetzt alle zwischen Ende 50 und 70, würde ich jetzt mal grob schätzen. Also 60 plus.
Auf jeden Fall.
Was eben aus dieser Welle eben entstanden ist. Und die danach kommen, würde ich auch sagen, es gibt natürlich auch Jüngere, die das hören, aber der Altersdurchschnitt wird wahrscheinlich demnach da höher sein. Beim Metalcore, New Metal, nennen wir mal New Metal, lass mal Metalcore mal raus. New Metal, vielleicht auch Melodic Death Metal, da sind wir wahrscheinlich eher zwischen 30 und 45, weil das eben so vom Alter her wieder passt.
Bei Metalcore würde ich da aber wieder mit reinnehmen tatsächlich.
Okay.
Weil gerade dieser Boom des Metalcore, irgendwo so 2010 oder so, da sind die Leute jetzt halt wirklich tatsächlich in unserem Alter genau. Mhm. Und da merkst du eigentlich nicht, dass da jetzt so aktuell viele Jüngere nachkommen, ist mir so aufgefallen. Cool ist aber wieder bei den ganz alten Bands und bei den Klassikern, ob es jetzt Maiden oder Metallica oder was auch immer, bei den ganz Großen, da siehst du jetzt wiederum irgendwie eine nächste Generation so reinwachsen. Die sind dann halt durch Stranger Things und solche Geschichten auch wieder darauf aufmerksam geworden. Und die, wie du gerade gesagt hast, die 50- bis 70-Jährigen bringen natürlich ihre Kids jetzt langsam auch mit zu den Konzerten. Also das ist natürlich irgendwie auch witzig zu sehen, dass jetzt die nächste Generation da auch irgendwie mit reinwächst. Sehe ich im New Metal oder Metalcore eher noch nicht so. Da fehlt noch ein bisschen was.
Ich finde gerade aber der Nachrücker ist, es ist schwer. Also es gibt eine riesengroße Delle, in dem, also es ist, Metal ist halt irgendwie gefühlt nicht für Kinder. Also klar, es gibt die Ausnahmen, Heavy Saurus, ja, das gibt es, aber es gibt eine ganz, ganz große Delle dazwischen. So, ich glaube, so die jüngsten Fans fangen eigentlich so im Teenager-Alter eher an. Also es ist eher selten, dass man Kinder da sieht oder Kinder da hat. Vielleicht liegt es aber auch an dem Alter, das man braucht, um bei Konzerten, aber weiß ich jetzt gerade ganz ehrlich nicht.
Genau, hängt von den Auflagen auch wieder ab. Mhm. Ne? Viele Festivals sagen dann erst ab einem bestimmten Alter. Einige kleinere Festivals, da ist das ziemlich egal. Also hier so im Harz, wenn ich auf die kleineren Festivals gehe, da kannst du auch deine ganz kleinen Kids mitbringen, solange die Gehörschutz tragen, ist das kein Problem. Ich glaube, Rockharz hat das mal angepasst, also dass du wirklich erst ab 10 oder so dabei sein darfst, vielleicht auch erst 12 oder so. Daran liegt es dann natürlich auch hauptsächlich, aber ich würde das auch mal umdrehen von den Fans auf die Bands, weil da ist mir jetzt in letzter Sehr Zeit gut. aufgefallen, die Bands werden wirklich gefühlt immer jünger. Also wir haben ja selbst so ein paar entdeckt in den letzten Jahren, Unprocessed, Auralize oder sowas. Und ich habe jetzt auch für mich entdeckt Via Nova dieses Jahr.
Ja, genau.
Sehr, sehr coole Neuentdeckung. Ja. Und da denkst du auch, boah, sind die alle jung. Sieht das vielleicht auch wieder nur so aus, weil ich immer älter werde und dann ne, ist das so. Aber nee, die sind tatsächlich echt verdammt jung, wo die einsteigen. Also wo du früher vielleicht ja erst mal so lange im Proberaum rumgedümpelt hast und dann irgendwann einen coolen Plattenvertrag in den 80ern abgegriffen hast. Da warst du dann vielleicht schon aber Ende 20, Anfang 30. Mhm. Aber jetzt durch diese ganze Do-it-yourself-Mentalität werden die Bands immer jünger, weil die können dann zu Hause ihr Zeug produzieren und kennen sich da auch besser mit aus und werden gefühlt immer jünger.
Aber das, also genau das wollte ich auch gerade mal in Frage stellen, ob es daran liegt, dass es eher so ist, dass es einfacher ist, etwas zu produzieren, also leichter ist, sich zu verbreiten, sagen wir so, und dass deswegen einfach früher musste man erst im Leben einen gewissen Stand haben, um zu sagen, ich kann mir das überhaupt leisten, mit meinem Hobby ja Geld erstmal zu verbrennen, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist natürlich heute, erstens muss ich nicht mehr so viel verbrennen, um überhaupt irgendwo gehört werden zu können. Aber andersrum ist es, also ich glaube einfach, das macht viel mit dem Alter, ne? Also auch dieses, was ist möglich, was geht. Und ich glaube einfach, wir haben noch viel, viel mehr einfache Zugänge in die Musik dadurch. Und das sorgt eben auf jeden Fall dafür, also das ist gar keine Frage, aus meiner Sicht ergibt das vollkommen Sinn, dass es daran liegt, dass es eben viel, viel leichter ist, Musik zu produzieren und viel, viel leichter ist, an den Markt zu kommen.
Auf jeder Ebene würde ich das so sehen. Also das heißt, du hast einfacher den Zugang, Sachen zu produzieren, zu Hause in deinem stillen Kämmerlein mit einer coolen Software. Und auch, weil ich das den Gear Talk auch immer so verfolge, was man so an Instrumenten kaufen kann, es ist einfach so unfassbar günstig geworden und gut. Also früher, ich sage jetzt einfach mal in den 90ern, hast du mit Sicherheit auch schon günstige Instrumente bekommen, aber die haben dann auch einfach null getaugt. Und durch, ja, leider auch immer wieder günstigere Massenproduktionen natürlich, kannst du jetzt auch wirklich gutes Equipment für wenig Geld kaufen. Also ich denke mal, wenn jeder so sein Instrument hat und du vielleicht irgendeine Software, mit der du zu Hause produzieren kannst, hast, da kommst du ganz locker unter vielleicht 2.000-3.000 Euro weg mit einer ganzen Band. Und das war einfach in den 80ern, 90ern überhaupt nicht möglich. Also wieder da auch Zugang erleichtert.
Ja, auf jeden Fall. Auch die, allein nur die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, also auch die Verfügbarkeiten durch, ich sag mal, auch durch chinesische Märkte, die da auf den europäischen Markt drücken mit Instrumenten. Das war ja früher gar nicht der Fall. Also es gibt einfach jetzt Marken, die es vorher nicht gab. So, und grundsätzlich heißt es nicht, dass die deswegen schlechter sind. Es ist also von dem, was am Ende rauskommt, nicht unbedingt schlechter. Also vielleicht vom Ruf her nicht so oder vom Image her nicht so, aber grundsätzlich produzieren die in Fernost ja keinen Müll.
Entweder ist es das, um mal eine Marke zu nennen, Harley Benton, Thomann Eigenmarke zum Beispiel, hat natürlich nicht so diesen Ruf, aber taugt halt vollkommen, um auf den Bühnen zu stehen.
Ja.
Aber auch große Marken sind darauf aufgesprungen, schon frühzeitig, und haben natürlich woanders produzieren lassen, sei es Fender mit Squier oder Gibson mit Epiphone oder so. Also da ist die Hürde dann halt auch immer kleiner geworden, wobei jetzt inzwischen mittlerweile schon wieder größer geworden. Also die Einstiegsinstrumente von diesen großen Marken, die sehen dann auch schon wieder ganz anders aus, aber das liegt dann eher an gewissen Präsidenten auf dieser Welt, die ganz komische Sachen machen und alle damit reinziehen dann natürlich.
Wenn ich hier gerade, ich bin gerade mal auf der Seite von dem, also wir sind nicht gesponsert, also bitte nicht missverstehen, das ist keine Werbung für Harley Benton. Auch wenn man natürlich gerne für Instrumente Werbung machen darf. Also jeder soll bitte ein Instrument im Leben lernen. Ob man es dann kann oder nicht. Aber das finde ich eigentlich ist sehr, sehr bereichernd, sollte jeder tun.
Ja.
Und sorgt auch dafür, wenn man als Jugendlicher oder Kind an ein Instrument herangetragen wird, herangeführt wird, so ist richtig, dass man eben auch Interesse an Musik hat. Also auch anders an Musik hat, ein bisschen mehr versteht, wie funktioniert der ganze Quatsch eigentlich. Und wie komplex ist eigentlich die Arbeit eines Musikers? Also ich finde so zum Wertschätzen ist das auch super wichtig.
Und umgekehrt, wenn man im Alter ist, hält man sich geistig enorm fit, wenn man so ein Instrument lernt und nochmal sich mit so Sachen wie Tabulaturen und Noten beschäftigt und auf einmal wieder so ein bisschen in diese Lernphase reinkommt.
Fürs Oberstübchen nicht schlecht, so schön, wie man das doch zu sagen pflegt. Ich habe nur gerade, was ich sagen wollte, ich habe gerade auf der Thomann-Webseite gesehen, dass man kommt halt so ein Starter-Bundle mit einer echt schicken Gitarre in so matt-schwarz, schon für 160 Euro mit Verstärker, mit allem, mit Stimmgerät, mit allem dran, sogar Plektron sind dabei. Also echt cool. Also allein nur zu sagen, ey, fang mal damit an, Top-Ding. Aber ich sag mal, bei meinem Nachwuchs bin ich ja auch jetzt gerade am überlegen, gut, die ist noch kein Jahr alt, aber wie kann man sie da ranführen, außer halt selber Musik zu hören und auch das zu zelebrieren. Ne? Also ich glaube, so den Mehrwert kann ja nur ich mitliefern oder halt meine Frau.
Finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil das fällt mir wiederum bei jüngeren Generationen immer mehr auf, dass so dieser Bezug zu Musik, wo sie eigentlich herkommt und dass sie auch handgemacht sein kann und nicht irgendwie KI über TikTok reingezimmert ist oder so, das finde ich schon ganz, ganz wichtig, dass man dann auch diesen Bezug lernt, dass da viel dahinter steckt.
Mhm.
Ja, und da verpasse ich mir einfach mal direkt selbst eine Nackenschelle, weil der Timer nämlich ausgelaufen ist.
Aber dann möchte ich dich doch was fragen. Ja. Also du hast es zwar erwähnt, aber es ist ja nicht das Thema. Deswegen ich biete mir die Regel jetzt so, dass ich es darf.
Ja.
Du bist ja super techie. Du bist ja, also für mich bist du der Inbegriff des, ein kurzer Song dauert 10 Minuten. So, das ist so, wenn ich an Flo denke, das ist der Musikgeschmack, den ich mit dir assoziiere. Ich weiß, du bist viel, viel schichtiger, als ich dich das jetzt runterbrechen lasse. Aber ich bastel sehr unheimlich gerne gerade mit einer KI Musik und höre mir einfach mal an, was kann man da machen, wie funktioniert das? Und da kann man echt, echt, echt krass Dinge reproduzieren. Natürlich ist das auch alles am Ende weichgespült und sicher nicht so von der Innovationskraft her schwierig. Ich muss ja gleich noch einen großen Fehler erzählen, der mir aufgefallen ist. Bei KI und Musik. Wie siehst du das gerade in der Techie-Szene, wenn man sagt, okay, progressive Musik, die ja wirklich sehr auf, das ist alles sehr handgemacht, sehr kopflastig, sehr, wir machen das, weil wir es können, nicht weil das unbedingt jeder mag. Ne? wie wirkt sich das auf die progressive Szene ein? Weil ich glaube, in der modernen Szene, also Modern Metal, Metalcore, wie auch immer, ist das schon längst angekommen zu Hause?
Ja, definitiv. Also in der Prog-Szene, finde ich, ist es noch sehr verpönt. Also ich weiß auch, dass viele Bands sich dagegen ausgesprochen haben. Schon, ich finde es cool, wenn man sagt, man könnte sich davon beeinflussen lassen, so nach dem Motto, KI, bau mir doch mal ein paar Songstrukturen oder ein paar Riffs zusammen und so und ich lasse mich einfach dazu inspirieren, das selbst spielen zu können. Weil ich finde es halt schwierig zu sagen, es macht halt den Markt definitiv kaputt. Also diese KI-Musik in den Streaming-Diensten tut den Bands, die es selber machen, weh. Das ist einfach so. Ich finde es cool, wenn man sagen würde, man setzt sich dahin und lässt sich davon beeinflussen, so nach dem Motto, ja, komm, ich habe jetzt hier lang genug rumgeklampft in meinem stillen Kämmerlein. Mir fällt gerade einfach nichts Schlaues ein. Ich lasse mich davon inspirieren und baue da drauf auf und baue den Song da drauf auf. Ich spiele den nicht einfach nach, den Song, den die KI mir gemacht hat, sondern ich baue darauf auf. Also ich weiß, dass ich folge unfassbar vielen Musikern, auch aus der Prog-Szene bei Instagram, und ich weiß, dass viele damit sich echt schwer tun. Das sind viele studierte Musiker, die ihr Leben lang nichts anderes machen und immer wieder dieses hören, ach, du hast so ein Talent. Nein, du hast kein Talent. John Petrucci von Dream Theater hat in den ersten Jahren 12 Stunden am Tag Gitarre gespielt. Er hat kein Talent, der hat einfach nur Bock.
Er ist einfach Meister geworden.
Genau.
Meister wirst du nicht, weil du mit Talent auf die Welt kommst.
Und das finde ich dann halt wieder schwierig, wenn du keine Leute hast, die das Zeug auch auf die Bühne bringen wollen, weil da gehört Metal einfach hin. Metal gehört auf die Bühne und nicht irgendwo in eine Konserve und ich kann es nur im Stream hören und keiner steht irgendwie dahinter, der das spielen kann. Deswegen als Inspirationsquelle vielleicht ganz cool, aber so generell schwierig. Aber ich gebe dir natürlich recht, in der Modern Metal, Metalcore-Szene ist es weiter angekommen. Ich bin dazu sehr Romantiker, was das angeht. Also ich finde es auch cooler, wenn man sich noch das leisten kann, das Schlagzeug ins Studio zu schleppen und wirklich noch original aufnehmen kann. Ich weiß dass natürlich, dass gefühlt 80% das irgendwie oder noch mehr mit dem Drumcomputer aufnehmen. Und natürlich steht ein Drummer dahinter, der kann das auch auf die Bühne bringen. Aber ich bin da so ein bisschen Romantiker und höre halt auch viel diesen sogenannten Neo-Prog, der auf der 70er-Jahre-Schiene aufbaut und so. Und das sind halt alles Leute. Wir hatten auch selbst schon Carly zum Beispiel im Podcast. Das sind halt Dudes, die haben das studiert, da sitzt noch jemand dahinter, der zeichnet das Cover und so. Das sind Oldschool-Leute, auch wenn sie jung sind, aber die denken Oldschool.
Und da ist es halt echt noch richtig, richtig Hobby und handgemacht. Also ich verstehe beides. Also ich kann beides nachvollziehen, wenn jemand sagt, ey, ich nehme das als Inspirationsquelle oder ich nehme das als Spielübung oder ich habe Bock, das nachzuspielen. Auch das finde ich gar nicht so schwierig, also auch gar nicht so schlimm, persönlich. Aber das, was du da gerade eben meinst, man muss das danach auch irgendwie performen können, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe einen Song, den ich ultra feier, den ich mit KI produziert habe, den finde ich wirklich richtig cool. Der ist richtig gut. Und ich meine, ich singe alles mit, ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber ich singe alles mit. Und den versuche ich zu singen, aber kein Mensch hat diese Lunge. Das geht nicht. Du kannst nicht einfach 2 Strophen am Stück ohne Luft zu holen in einem durch. Das funktioniert nicht. Ja. Und das ist ähnlich wie die, und deswegen finde ich den Grundsatz gar nicht so dramatisch. Das ist ähnlich wie, wenn ich mitbekommen habe, dass schon vor 10, 15 Jahren Bands sich einen Drumcomputer dazu geholt haben oder halt ein Programm oder sagen wir selbst Magic Music Maker, ja, den habe ich, als ich 15 war, in meinem Rechner schon genutzt. Klar, für Elektrokram, na, nicht für Metal. So. Und wenn dann der Schlagzeug ist, sag mal, das kann doch keiner spielen. Na, das ist doch unrealistisch, ja? Weil man immer gern sagt mehr und dann packst du eben die Snare mit 32stel rein und zeitgleich die Hi-Hat mit 64stel und am Ende sagt der Schlagzeuger, Entschuldigung, also brauchst 6 Arme, damit das geht, das ist gar nicht machbar, was so ein Drumcomputer kann oder was eben jetzt auch in der KI möglich ist. Deswegen, ich glaube, die Spreu vom Weizen wird sich da eher trennen, zu sagen, wer kann's performen, da bin ich genau auf deiner Meinung, ja, das Richtige. Und wird halt auch deswegen gar nicht das Ganze obsolet machen. Ich glaube schon, dass es wird einen konkurrierenden Bereich geben, ja, aber es gibt keinen Ersatz dadurch. Das glaube ich nicht. Weil eine KI-Band auf einer Bühne, glaube ich, das wird nicht passieren. Zumindest nicht in dem Rahmen, wie wir es jetzt letzter erleben.
Ja, ich könnte mir das so im asiatischen Raum vorstellen oder so. So K-Pop oder so, dass die denn das komplett einfach animieren, irgendwie rüberbringen auf der Bühne oder so, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil das ist ja gewollt konstruiert. Also die gehen ja tatsächlich auf Universitäten und Schulen und sagen, du wirst jetzt eine K-Pop-Band. Da ist das gewolltes Konstrukt. Also warum nicht auch denn digital auf die Bühne bringen? Kann man machen, auf jeden Fall. Die Metal-Szene ist wie ich gerade schon gesagt habe, die denkt immer zurück. Ich meine, wir sind die Ersten, die wieder angefangen haben, Platten zu sammeln, und es gibt noch physische Verkäufe in unserer Szene. Das gibt's in anderen Musikbereichen kaum noch. Also ich sag mal, Taylor Swift ist interessant. Wie viel haben das jetzt runtergeladen irgendwie bei iTunes oder so? Mhm. Das ist für die interessant. Ob die denn noch ein paar tausend Platten verkauft, das ist ihr doch vollkommen egal.
Und naja, Management. Das ist so. Also ich glaube auch, das ist dann eher noch das schmückende Beiwerk, so wie es genau andersrum im Metal ist. Also ich glaube, dann ist das so gedanklich wahrscheinlich eher so, dass, naja, schön, dass wir bei Spotify und Co. noch unsere 30 Euro verdienen. Ja. Wir verdienen unser natürlich um Gottes Willen budgetär niemals gleichwertig mit einem Taylor Swift zu vergleichen. Das wäre jetzt schon wieder ein bisschen sehr, sehr falsch. Ich glaube nicht, dass eine Metal-Band so viel Geld verdienen kann. Also ich glaube, dass keine Band so viel Geld verdienen kann wie eine Taylor Swift, mit, wenn sie einmal sagt, ich, was war das letztens? War das nicht irgendein Zoo, wo sie irgendein T-Shirt anhatte von irgendwie Rettet die Otter oder so? Und auf einmal hat der Zoo Millionen Anfragen gehabt, nur von wegen, alle wollen dieses T-Shirt haben. Und haben es dann aufgelegt, nochmal neu aufgelegt, das T-Shirt, für alle Leute, die eine Spende an den Zoo. Und die haben auf einmal eine gigantische Spendenwelle bekommen. Nur weil Taylor Swift, also das ist halt einfach nur, das ist schon obszön von der Auflage selber. Also einfach krass, einfach krass. Deswegen, das ist schon ein Phänomen, die Frau, was für ein Hype die auslöst. Aber deswegen, glaube ich, ist das im Metal, glaube ich, so eh schwierig, so zu hypen. Es gibt sicherlich Hype-Bands, die auch sagen wir, so ein Maiden braucht auch nur was rausbringen, dann wird das gekauft. Oder ein Metallica braucht auch nur was rausbringen, dann wird das gekauft. Selbst wenn die Leute sagen, boah, nee, das St. Anger-Album ist scheiße. Trotzdem haben alle Metallica-Fans sich das Album gekauft. Die haben es trotzdem zu Hause, nur weil sie es haben wollten. Weil sie gesagt haben, ja, ich bin ja Metallica-Fan, also mitgegangen, mitgefangen.
Ja.
Aber deswegen ist das gibt es schon, aber nicht in dem Ausmaß, auf gar keinen Fall.
Ja, genau.
Okay, ja, ansonsten, du hast bemerkt, wir haben ein bisschen was geändert. Ich habe einfach mal ohne Rücksprache, so kackendreist, wie ich bin, ohne Rücksprache was am Podcast geändert. Und zwar gibt's seit, ich glaube jetzt, anderthalb Monaten keine zwei Folgen mehr die Woche. Das wollte ich jetzt zumindest auch mal irgendwann mal hier auch euch Zuhörern erwähnen. Das ist kein Zufall oder das ist nicht, dass das System hier streikt oder so, sondern dass eher mein System was streikt. Ich merke einfach, dass die Arbeitslast für zweimal die Woche echt ein bisschen heftig ist. Selbst wenn es nur in einer Woche zweimal die Woche ist. Ist es ein bisschen heftig. Deswegen sind wir auf wöchentlich und bleibt bei dienstags. Deswegen gibt es die Perle der Woche jetzt immer wechselnd zur normalen Folge. Dafür habe ich es jetzt endlich hinbekommen, dass der Simon auch zumindest schon mal ein Bild eingesendet hat. Das heißt, die Leise war gestern Webseite wird jetzt langsam auch mal aktualisiert und ich gelobe feierlich, dass zu spätestem Jahreswechsel dann auch die Seite einen neuen Anstrich bekommt. Also leisewargestern.de könnt ihr dann wieder besuchen und dann seht ihr, also könnt ihr jetzt auch besuchen, aber dann seht ihr nicht nur das hübsche Gesicht von der Pia, sondern auch das hübsche Gesicht vom hübschen Simon.
So ist das, genau. Und da muss man natürlich auch immer wieder darauf aufmerksam machen. Also wir wollen euch natürlich bestmögliche Qualität im Rahmen unserer Möglichkeiten bieten. Aber es ist immer noch ein Hobby und wir machen das alle in unserer Freizeit und wollen natürlich auch noch Zeit, vor allen Dingen der Kai, mit seiner kleinen Familie verbringen. Und das ist natürlich etwas, wo man immer mal wieder darauf hinweisen muss. Also das ist genauso wie viele Bands, die wir uns einladen, die schlagen sich halt viel Zeit um die Ohren mit so einem Hobby. Es macht uns Spaß, aber wir wollen natürlich auch die Qualität bieten und dann können wir nicht einfach sagen, wir hauen jetzt immer mehr Folgen raus und dann stimmt das am Ende nicht mehr.
Also ich würde es tun, also wenn ihr lieben Zuhörer einfach bereit wärt, jeden Monat dazu einen Kaffee dazu zu tun, sodass ich das in Vollzeit machen kann, dann würde ich euch jeden Tag, zumindest fürs erste Jahr würde ich es euch zusagen, für jeden Tag eine Folge. Ob ihr das dann hören wollt, ist eine andere Geschichte. Aber könnt ihr, wenn ihr das tun wollt, könnt ihr natürlich mal bei Steady vorbeischauen. Einfach bei Leise war gestern oben auf Mitglied werden klicken oder bei Time for Metal oben auf Mitglied werden klicken. Und wenn jeder Cent kommt uns zugute, also demnach, also beziehungsweise der Produktion, dass wir es so machen können, wie wir es machen. Das war jetzt aber trotzdem witzig. Ich glaube nicht, dass wir so viel zusammenkriegen, dass man mein aktuelles Gehalt bezahlen bekäme. Aber andere Geschichte. Lieber Flo, sollen wir in die zweite Runde Themenroulette starten?
Sehr gerne.
Aber doch, eine Sache muss mir noch sagen. Wir haben ja bei Time for Metal dieses Jahr wieder einen Adventskalender. Der startet am übermorgen. Morgen ist der erste. Ist morgen schon der krass. Wir nehmen am Sonntag den 30. November auf.
Den ersten Advent, genau.
Schönen ersten Advent, genau. Euch auch, liebe Zuhörer. Morgen startet nämlich bei, zumindest nach Aufnahmezeit. Demnach gestern? Nee. Letzte Woche startete der Adventskalender bei Time for Metal. Schaut da mal vorbei. Das lohnt sich. Es ist viel Arbeit, die sich da auch der René aktuell darin macht. Also bitte, nehmt dran teil. Das kostet nichts. Ihr könnt was gewinnen. Und wir sind auch keine Datenkrake, weil alle Daten werden danach einfach wieder gelöscht. Wir machen das wirklich aus Spaß an der Freude. Und damit die, ja, auch zum Teil mal unbekannteren Bands mal auch ihre CDs verteilen dürfen ans Metal-hörende Volk. Also das ist somit eigentlich die Motivation. Ein bisschen Werbung ist es klar für uns, dass die Leute mal auf Time for Metal klicken, aber es ist im Endeffekt nicht mehr. Also es gibt, wir verkaufen keine Daten oder ähnliches. Also wirklich danach, nach Auslosung, 30 Tage geht das in die Tonne. Gibt auch keine Spam-Mails dazu. Deswegen lohnt sich das zu machen. Aber das wollte ich gar nicht fragen, sondern lieber Flo, du machst dieses Jahr wieder die Top 5.
Genau.
Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? So ein bisschen Werbung. Wir müssen doch mal ein bisschen Werbung mehr machen. Also das machen wir eh viel zu wenig.
Ja, sehr, sehr gerne. Also die Leute von euch, die Time for Metal im Online-Magazin verfolgen, kennen die Top 5 aus den letzten Jahren hoffentlich schon. Und die sahen meistens so aus, dass jeder Redakteur und jede Redakteurin von uns seine Top 5 Alben mit einem Top 1 Album sozusagen benannt hat. Also einmal das Album des Jahres und dann die restlichen vier. Wir haben das Ganze auch schon mal mit Songs gemacht vor einigen Jahren und haben uns jetzt auf unserem jährlichen Seminar überlegt, dass wir das Ganze mal ein bisschen aufpeppen und ein bisschen mehr Kategorien auf Wunsch natürlich halt auch des Teams mit reinnehmen. Und das sieht jetzt wie folgt aus, dass man dabei auch wieder 5 Jahreshighlights hat. Also es bleiben die Top 5, die wollten wir auch gerne so beibehalten. Das ist unser Markenzeichen dann in dem Fall. Aber da können jetzt aus den Kategorien gewählt werden, und zwar Alben und EPs. Songs sind mit dabei, weil wir natürlich hier auch beim Thema sind. Interviews und Podcasts können da ausgewählt werden von den Redakteurinnen und Redakteuren. Und auch Neuentdeckungen sind mit dabei und ganz, ganz wichtig, weil wir da sehr, sehr stark sind bei Time for Metal im Bereich Events, also das heißt Konzerte und Festivals. Da rocken wir einfach momentan so, so viel, und da wollen wir natürlich dann am Ende des Jahres auch nochmal sagen, was waren dabei unsere Highlights. Und die werdet ihr dann ab circa Weihnachten, so grob um Weihnachten herum, immer täglich auf unserer Website sehen und auch auf den sozialen Medien. Natürlich werden wir das nochmal ein bisschen bewerben, dass da jeder Redakteur und jede Redakteurin auch zu Wort kommt.
Vielen Dank. Machen wir zweite Runde Themolette, würde ich sagen.
Jo.
Dann drücke ich hier aufs Knöpfchen. Und, ha, wir haben ein, was für ein Zufall, wir haben ein, ein Thema, was wir schon mal hatten, und zwar in Folge 26, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar nennt sich das etwas, was du auf jeden Fall kennst. Wir haben schon mal drüber geredet, aber wir haben es noch nicht als eigenes Thema im Themolet gehabt. Und das ist Metal und Videogames. Will man ja gar nicht meinen, dass wir haben schon so oft über Tony Hawk Pro Skater gesprochen.
Ja, genau. Also gefühlt haben wir schon andauernd drüber gesprochen. Auch in letzter Zeit durch meinen Besuch bei dem oft genannten Nexus Festival auch immer mal wieder aufgepoppt auf jeden Fall das Thema. Aber ja, in Folge 26 war ich auf jeden Fall noch nicht Teil dieses Podcasts. Deswegen kann man ja auch nochmal ausführlich drüber reden. Und ich war tatsächlich mal echt Hardcore-Gamer. Das ist einfach so meinem Freundeskreis geschuldet. Aber die sind es immer noch. Ich habe das so ein bisschen abgelegt. Was heißt ein bisschen abgelegt? Ich habe es eigentlich vollständig abgelegt. Mhm. Früher war das neben Musik hören die wichtigste Freizeitbeschäftigung von uns. Wir haben immer, wenn wir zusammen in der Gruppe bei irgendwem im Zimmer gesessen haben, Metal gehört und dazu meistens irgendwelche alten Nintendo-Klassiker gezockt oder so. Wir waren so die Nintendo-Fraktion, also das heißt Super Nintendo, Nintendo 64 und was es damals alles so gab, GameCube. Und da erinnere ich mich auch tatsächlich daran, dass das auch so ein bisschen gestartet ist dadurch. Also wir hatten von einem damaligen Klassenkameraden eine, so alt sind wir, gebrannte CD. Ihr habt nichts gehört, hat's nie gegeben. Gebrannte CD.
Ich glaube, Urheberrecht ist ja da schon verjährt.
Genau, aber das ist ja halt einfach so die Zeit gewesen. Gehörte einfach dazu. Und da waren dann halt auch so ein paar Metal-Songs drauf, und die haben wir immer rauf und runter gehört und sind darauf dann auch auf weitere Bands gekommen. Wir haben immer, also was ich so im Kopf habe, zum Beispiel GoldenEye auf dem N64, James Bond, gezockt, Ballerspiel, auf einem ultra kleinen Fernseher. Also dieser Fernseher war kleiner als mein Monitor, der gerade vor mir steht. Und dazu haben wir dann halt Blind Guardian, Halloween, Metallium, dieses ganze Power-Metal-Zeug, der Ende der 90er, frühe 2000er gehört. Und das hat schon enorm geprägt. Einfach nicht mehr die Songs in dem Spiel. Absurderweise waren ja irgendwie die Songs in Videospielen auch irgendwie immer so ein bisschen rockig und Metal-lastig. Also irgendwie hatte man immer das Gefühl, der das programmiert hat, der war auch Metalhead. Und ja, das hat einfach total geprägt. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war. Du hast gerade schon Tony Hawk natürlich erwähnt.
Ja, das war halt sein Soundtrack, der schon sehr rock- und Metal-lastig war und wieder immer noch ist, das Spiel. Das gibt's ja heute noch. Tony Hawk Pro Skater 1 und 2. Aus meiner Sicht legendäre Playlisten, also die kann man auch einfach so im Netz suchen, also bei bei Spotify oder Apple Music oder so, oder wahrscheinlich auch dieser Titel, wie auch immer, da einfach mal nach Tony Hawk Pro Skater suchen. Ich wette, ihr findet die Playlist, weil irgendjemand hat diese da online gestellt und es sind einfach coole Tracks drauf. Wenn da so ein Papa Roach dir beim Skaten, virtuellen Skaten um die Ohren fegt, einfach genial, also wirklich genial. Das kam genau zur rechten Zeit. Also es gab so ein, zwei Spiele, die wirklich coole Soundtracks hatten, so wie das eine. Oder es gab Burnout Paradise oder Burnout 3. Das sind schon voll die alten Spiele. ähnlich wie bei dir, ich habe damit irgendwann mal aufgehört. Deswegen der aktuelle Stand, ich kann nostalgisch erzählen, aber nichts Aktuelles. Deswegen, mich hat es auch dahin gebracht. Also ich glaube, wenn man sagen müsste, was waren die ersten wirklichen Metal-Berührungen, dann waren das alles immer Videos zu Counter-Strike. Wir haben viel Counter-Strike gespielt, extremst viel, wir sind extra ins, gibt's heute nicht mehr, in Surfers Paradise gefahren, das war ein E-Café, ja, ein Internet-Café, da stand ein Computer, da war sicherlich hundertprozentig legal, Half-Life drauf installiert und wir haben halt alle gegeneinander in diesem E-Café gespielt, das war richtig cool und irgendwie lief da auch immer Metal. Aber eigentlich haben wir auch auf LAN-Partys uns gegenseitig Videos getauscht. Ich kann auch gar nicht sagen, wie das sein muss. Es gab ja noch kein YouTube. Oder es gab es vielleicht schon, aber es hat halt keiner wirklich so in dem Ausmaß dafür genutzt. Also, wie haben sich damals Videos verbreitet? Halt auf irgendwie LAN-Partys, also auch USB-Sticks nicht. Es wurde halt gebrannt. Ne? So, und wir haben
YouTube war dann erst 2005, glaube ich, so wirklich aktuell. Und das musste sich natürlich auch erstmal rumsprechen.
Aber jetzt überleg mal. Wir haben uns Videos angeguckt von eine E-Sports-Team aus Frankreich. Ja. So, ich meine, allein nur, wie weit das kommen musste und was das für eine Arbeit gewesen sein muss, da Musik drunter zu legen. Ja. Also da hat jemand irgendwie einen Screen-Capture gemacht. Das muss ja auch super teuer gewesen sein in der Produktion, weil das gab ja nicht so wie heute so viel Software oder so viel Hardware, wo ich einfach sage, ich schließe mal HDMI an und los geht's. Ich nehme den ganzen Quatsch auf. Sondern die haben wirklich die Turniere alle aufgezeichnet, um danach sich anzugucken, wie gut waren wir da oder halt auch Analysen über die Gegner zu machen. Und also wirklich richtig professionell. Und da lief halt dann Nightwish Kinslayer drunter, das weiß ich noch. Das war, ich fand's einfach krass. Das war einfach ein geiler Song. Heute finde ich ihn nicht mehr hörbar, aber wahrscheinlich auch zu oft gehört.
Ja.
Oder Blind Guardian, wie du sagst, Hammerfall.
Blind Guardian waren ja sogar mal in einem Videospiel mit Sacred. Im gleichnamigen Videospiel Sacred mit dem Song Sacred Worlds, da sind sie ja sogar als virtuelle Blind Guardian aufgetreten in dem Videospiel. Das habe ich noch durch meine Kumpels so ein bisschen mitbekommen. Das war noch so die letzte Phase, die ich noch so ein bisschen mitgenommen habe, dieser Rollenspiel und Rollenspielgemeinde und so weiter. Mhm. Also Blind Guardian im Videospiel, da gab es auch noch mehrere Bands. Also da werden die Gamer unter euch auf jeden Fall noch mehr dazu sagen können. Ja. Aber was wir jetzt letztens auch erst wieder in unserer kleinen Freundesrunde festgestellt haben, und wir tauschen uns ja auch immer aus online und so weiter, wie früh wir eigentlich schon auf Proc geeicht wurden in diesem Freundeskreis. Wir haben festgestellt, wir haben ein Alien-Ballerspiel auf dem Super Nintendo gespielt. Das war noch, bevor wir eigentlich alle so richtig Metal gehört haben. Also ich habe früh Metal gehört, aber nicht so wirklich intensiv, dass ich jetzt halt gesagt habe, okay, ich kenne mich da auch ein bisschen mit aus. Und dieser Soundtrack war einfach mal im 7/8-Takt, was so ein typischer Prog-Takt ist. Das haben wir jetzt erst so quasi 30 Jahre später festgestellt, dass das halt schon beeinflusst hat. Genauso wie der Donkey Kong-Soundtrack einfach so wie ein episches Power-Metal meets Classic, was man ja auch in den letzten 10, 20 Jahren immer mal wieder hatte, so Symphonic Metal Style ist. Und ja, du hattest damals einfach für ein Videospiel einen Musikkomponisten. Das ist absurd. Also wenn man bedenkt, so ein Super Nintendo Spiel war echt teuer. Das hat 120, 130 Mark gekostet. War ein Haufen Geld für jedes Elternteil, was das damals erwerben musste, für seine Kinder oder sollte, konnte. Aber das ist absurd. Da steht ein richtiger Komponist dahinter, der eine ganze Musik nur für dieses Videospiel komponiert hat. Das ist, muss man sich erstmal reinziehen. Ich denke mal, so viel Mühe wird sich nicht mehr bei jedem Spiel gemacht.
Ja, nicht bei jedem, sehe ich sicher auch so, aber ich glaube, dass es ganz viel ausmacht. Also du kannst, egal wie gut eine Grafik ist, egal wie gut eine Story an sich ist, wenn die Atmosphäre nicht stimmt, und da gehört halt leider Musik, nee, nicht leider, da gehört halt Musik mit dazu. Es muss halt nicht immer Metal sein, aber ich sag mal, wenn man aus einem Film mal die Musik wegnimmt, da geht ganz viel verloren. Ich glaube, dieser Spannungsbogen und Co., den kriegst du halt nur mit dieser Atmosphäre hin. Und deswegen halte ich das für super wichtig, dass jemand ein mindestens was komponiert. Also es muss jetzt nicht sein, arrangiert, sagen wir so. Muss jetzt nicht sein, dass dafür mal jedes Mal ein Riesenorchester angefahren wird für ein Spiel, aber zumindest, dass jemand sich Gedanken macht. Wenn ich überlege, es gibt in Halo einen Part, wo Break and Benjamin mit drin sind und da gibt es so dieses und dann gehen die Tore auf und da kommen die Aliens rein. Und es ist einfach so ein Gänsehaut-Moment, weil es genau passt. Es passt super rein. Dieses Song passt eigentlich gar nicht in dieses ganze Lied, in dieses ganze Spiel rein, aber diese Passage,
genial. Es gibt ja auch Spiele, aufgrund der Musik machst du dir da in die Hose und nicht, weil das so brutal aussieht. Resident Evil zum Beispiel, ne? Spiel Resident Evil mit einem Kopfhörer und dann gehst du nicht mehr nachts allein im Dunkeln nach Hause, würde ich behaupten.
Vor allem machst du die Türen nicht mehr auf.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich was. Aber da springen wir halt wieder zu unserem Zwischenthema, was wir zwischen den Roulettes hatten gerade, einfach KI. Da stelle ich mir das richtig sinnvoll vor im Bereich Gaming, also Videospielmusik mit KI zu produzieren, weil du bist ja nicht verpflichtet, das irgendwie spielen zu können oder auf die Bühne zu bringen.
Ja, absolut. Ja, aber es gibt auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, um auch für kleine Indie-Spiele, Entwickler eben auch gute Musik dahinter zu legen. Da hast du vollkommen recht. Es gibt jetzt ein Spiel, was 2022 rauskam. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nennt sich Metal Hellsinger. Da ist selbst Matt Heavey, Alicia White Glass mit drin, da ist Will Ramos mit drin und das ist ein Ego-Shooter, so ein bisschen wie Painkiller, also relativ schnell und du musst im Takt schießen und wenn du im Takt den Takt der Musik weiterhin triffst, kriegst du da Boni für, also so sehr, sehr kompetitiv, ist jetzt kein Simulations-Shooter, sondern halt eher ein, kompetitiver Shooter und da geht's um irgendwelche Dämonen und Co., die du abschießen musst. Also es ist irgendwie cool, mal zu sagen, okay, man kann es auch anders denken. Also die Musik ist eigentlich
der Vordergrund. Hört sich interessant an, aber wir werden nicht mehr darüber erfahren, weil der Trainer schon wieder zugeschlagen.
Ich pack mal einen Link dazu in die Shownotes, das kann ich ja nochmal sagen. Ich
habe auf jeden Fall geil.
Nichts mehr erwähnt. Ja, wir haben heute einen, wie gesagt, eigentlich einen Gast erwartet gehabt, der aufgrund eines Missverständnisses nicht gekommen ist, den holen wir auf jeden Fall nach. Zumindest haben wir das jetzt schon so miteinander ausgemacht, dass wir diesen Termin nochmal nachholen und dann werde ich natürlich nochmal erwähnen, was, wo, wie. Jetzt die Frage, sollen wir einfach einen Song von dem Gast als Outro-Song nehmen, so als Retourkutsche, dass die so das Gefühl haben, na, wir müssen auf jeden Fall zu dem Podcast kommen?
Genau, das ist dann eine Verpflichtung auf jeden Fall. Also wenn wir euren Song spielen, müsst ihr kommen, sonst seid ihr unten durch.
Dann kannst ja, vielleicht magst du kurz erzählen, ich kann sagen, die Band kommt aus Kiel. Ist noch relativ jung, gibt's, glaube seit 2017, wenn ich es richtig recherchiert habe, und sind gerade in den Medien ein bisschen breiter aufgestellt, weil sie zu einem Label hinzugegangen sind, was gerade frisch sich gegründet hat. Mein Gott, wie kann man holprig reden?
Genau, also ich führe das einfach mal aus, was Kai hier gerade versucht zu verschleiern, weil wir können das einfach ja schon mal anteasern, den haben sie erst recht keine Chance mehr. Also wir waren gerade beim Thema Gaming und müssen wir das einfach nochmal illegalerweise aufgreifen, weil der Henno, aka Hand of Blood, also viele von euch, die sich im Gaming-Universum bewegen, werden den kennen einfach. Ne? Also den kennt man dann einfach, weil der ist wirklich Er hat verdammt viele Follower, Millionen Follower. Und der hat mit Corrupted Blood ein neues Metal-Label gegründet und hat sich dem verschrieben, was ich auch immer gerne betone, support the underground. Also holt mal so die übersehenen Perlen irgendwo aus der Versenkung hervor. Und diese übersehene Band ist dann Save Yourself. Und die kommen, ja, also wir haben, glaube ich, vor gut 10 Jahren, hatten sie in einem Interview mit Henno erwähnt, angefangen, haben sich online kennengelernt und haben das Ganze so ein bisschen vorangetrieben, hatten dann auch nochmal eine Pause zwischendurch und wollen jetzt wieder ein bisschen natürlich durchstarten mit dem Label im Rücken. Und ja, die treffen schon musikalisch Kais und meinen Nerv, haben wir gemerkt.
Absolut.
Also richtig schön dicke, fette Breakdowns, da wo man mal seine Nase zum Boden drücken kann. Mit drin haben aber auch coole Refrains auch so mit drin, auch so ein bisschen Mitsingen-Parts und so weiter. Also ja, doch. Coole Band, die man sich, glaube ich, live echt geben muss. Und ja, wir freuen uns schon auf die Aufnahme.
Das heißt, ich soll jetzt einen Song raussuchen?
Ich kann auch einen aussuchen, wenn du möchtest.
Also ich würde jetzt einfach einen in den Raum schmeißen, dann kannst du sagen, ob der dir passt. Also ich bin da relativ frei, ja, weil ich finde nicht alles, was sie da, also es passt mir wirklich von vorn bis hinten.
Hau mal raus.
Das tut man nicht viel weh. Ich finde aber, keine Metalcore-Band hat... Nee, Moment. Es gibt keine Metalcore-Band, die nicht einen Song heißt, hat, die das New Blood heißt. Also dieser Song, es gibt immer einen, gefühlt diesen Song, New Blood gibt's überall. Und deswegen würde ich den auch bei Save Yourself nehmen.
Ja, den hätte ich auch als erstes genannt, also das passt doch.
Ja, perfekt. Also für euch jetzt hier auf die Ohren, Save Yourself mit New Blood von Save Yourself. Egal, ihr wisst, was ich meine. Flo, bevor ich mich noch weiter verhaspel, es war mir eine Freude, mit dir hier zusammen zu sitzen und eine Folge aufzunehmen. Sollten wir wieder öfter tun.
Ebenso, ja. Am ersten Advent war es mir ein inneres Plätzchen backen.
Ja, ein inneres Plätzchen backen.
Hier zu sitzen.
Dann dir einen wunderschönen ersten Advent und euch Zuhörern einen wunderschönen ersten Advent gehabt zu haben, denn die Folge kommt ja später raus. Und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, Leise war gestern im Time for Metal Podcast auf eurem Podcatcher eures Vertrauens. Tschüss.
Ciao. Precious first of my heart.